Wir werden heute eine zweite Lektion in täuschender Kommunikation uns mal zu Gemüte führen. Täuschen, nicht enttäuschend. Enttäuschende Kommunikation ist ja so eine Sache. Das hat man nur, wenn man Liebeskummer hat. Ansonsten täuschende Kommunikation als konstruktives Mittel der Kommunikation. Ich möchte es nochmal bewusst betonen. Täuschende Kommunikation, ich nenne das ausdrücklich so. Meinetwegen, man könnte es auch etwas freundlicher formulieren, da würde ich sagen, verfremdete Kommunikation. Aber ich nenne das mal so täuschend. Und zwar als konstruktives Mittel zu kommunizieren. Ich betone nochmal, das hat überhaupt nichts mit Lügen zu tun. Aber das, was Menschen für wahrhaftig ausgeben, ist oft sowas von furchtbar schmalspurig. Das kennt die Bibel nicht. Und wenn wir das ernst nehmen als das Wort Gottes, dann sage ich, das kennt auch Gott nicht. Ja, er ist der Schöpfer, der durch sein Wort alles ins Leben gerufen hat und auch am Leben hält. Und eine der Besonderheiten ist, es gibt nichts auf Erden, was mit dem anderen identisch ist. Es gibt keine zwei gleiche Schneeflocken, es gibt keine zwei gleiche Menschen, es gibt nichts, was absolut gleich ist zum anderen. Es gibt oft eine große Übereinstimmung und viele Ähnlichkeiten. Das bedeutet, da ja alles ins Leben gerufen wird, da auch zum Beispiel DNA als Grundbaustein des Lebens eigentlich nichts anderes als chemische Sprache ist, wird deutlich, wie extremst vielseitig Gott sein muss. Dass er jedes winzige Lebewesen anders anspricht, mittels einer anderen Sprache programmiert. Selbst wenn vieles ähnlich ist, und man sagt ja zum Beispiel, das menschliche und das äffische Erbgut soll sich zu 98% ähneln, dann zeigt, was allein 2% für einen riesen Unterschied machen. Einen gigantischen Unterschied. Ich habe es nicht nachgezählt, ob es wirklich 98% sind. Und wenn es nur 28 wären, dann wäre das nicht weniger verwunderlich, als auch aus mathematischer Sicht, dass es dann einen extremen Spielraum von Milliarden Individuen gibt, wo keiner mit dem anderen verwechselbar ist. Und das bedeutet für uns, Sprache sollte unser eigenes unverwechselbares Markenzeichen sein. Und wenn wir mit verschiedenen Menschen reden, dann sollten wir auf verschiedene Weise kommunizieren können. Vielleicht nicht gleich auf Milliarden verschiedene Weise, das wäre ein bisschen viel verlangt, aber auf Dutzende verschiedene Weise, denke ich, das ist von niemand zu viel abgefordert. Auf Hunderte, vielleicht auch auf Tausende verschiedene Weisen. Und deswegen kratzen wir nur ein Stückchen an diesem ganzen Feld. Und trotzdem bin ich sicher, dass es hilfreich ist, dass wir mit solchen Dingen besser und vielleicht auch ein Stückchen entspannter umgehen können in der Zukunft. Oder sorgfältiger und gewissenhafter. Da gibt es sicher auch unter uns schon viele Unterschiede. Heute lesen wir ein Stück aus dem 2. Samuelbuch, Kapitel 13. Wenn man so will, ist es direkt oder fast direkt vorausgehend dem, was wir als Beispiel unangenehmer Inhalte haben. Wir hatten ja dort das 2. Samuel 18 in Abschnitt schon gelesen, heute 5 Kapitel vorneweg. Die Vorgeschichte zu dieser Empörung des Absalom. Und die wiederum hat ebenfalls eine Vorgeschichte, auf die ich nur ganz kurz zusammenfassen komme. Wir haben das diese Tage ja schon mal kurz erwähnt. Absaloms Schwester, und ich muss an der Stelle sagen Vollschwester, also die Schwester, die Tochter seiner Mutter und Davids, David hatte ja Kinder von mehreren Frauen, war von ihrem ältesten Halbbruder missbraucht worden. Das wird in diesem Kapitel 13 am Anfang berichtet. Ich lese mal ab Vers 19, dann nahm Tamar Asche, streute sie auf ihren Kopf und zerriss den bunten Leibrock, den sie anhatte, und sie legte ihre Hand auf ihren Kopf und lief schreiend davon. Und ihr Bruder Absalom sagte zu ihr, war dein Bruder Amnon mit ihr zusammen? Nun denn, meine Schwester, schweig still, er ist dein Bruder. Nimm dir diese Sache nicht so zu Herzen. Da blieb Tamar, und zwar einsam, im Haus ihres Bruders Absalom. Eine Prinzessin, also zwar wirklich eine Prinzessin, ihre Mutter war ihrerseits eine Königstochter. Nicht alle von den Frauen Davids waren so von hoher Geburt. Und deren Leben wird durch ein eigenes Familienmitglied sowas von zerstört. Endgültig zerstört, muss man sagen. Sie blieb im Haus ihres Bruders, und zwar einsam. Heißt, statt dass sie selber eine gute Partie macht durch Heirat, ist ihr Leben, obwohl das eine glaubensvolle Frau war, durch diesen hässlichen Missbrauch ihres Bruders zerstört. Ich habe über diese Geschichte in Osteuropa schon gepredigt. Und beim Vorlesen habe ich gefragt, was die Menschen hier meinen, ob man die zu den Frauen des Glaubens zählen könnte. Und einhellig waren sie alle der Meinung, die nicht. Warum eigentlich nicht, habe ich gefragt. Na, dann wäre erst sowas nicht passiert. Aber Männer oder Frauen des Glaubens ist nicht das, welches Schicksal sie haben, sondern wie sie mit dem Schicksal umgehen. Und vor allem, wie sie ihr Leben führen vor Gott. Und alles in dieser Geschichte hat diese Frau richtig gemacht. Wirklich alles. Vom ersten bis zum letzten Moment. Sie hat versucht, ihren Bruder erst vernünftig zu pflegen, denn er hat sich ja krank gestellt, ausdrücklich auf Befehl ihres Vaters, also hingegangen, hat ihn gepflegt. Er hat das aber als hinterlistige Geschichte eingefädelt, sich seinerseits von seinem Cousin dazu anstachen lassen. Also wir haben hier eine Folge von täuschender Kommunikation. Ich bin am Überlegen, ob man das gleich noch mit, ja, vielleicht ist es klug, ich gehe mal ein Kapitel vorne weg. Da werden nämlich diese Formen von täuschender Kommunikation gleich nochmal präzisiert. Ich gebe an den Anfang des Kapitels nochmal. Und es geschah danach, Absalom, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester. Ihr Name war Tamar, und Amnon, der Sohn Davids, liebte sie. Und es war dem Amnon wehe um seine Schwester, um seiner Schwester Tamar willen, bis er sich krank fühlte, denn sie war eine Jungfrau und es war in den Augen Amnons unmöglich, ihr irgendwie etwas anzutun. Und Amnon hatte einen Freund, sein Name war Jonadab, der Sohn des Shimea, des Bruders Davids. Jonadab aber war ein sehr kluger Mann. Der sagte zu ihm, warum bist du morgen für morgen so elend, Königssohn? Willst du es mir nicht mitteilen? Amnon sagte zu ihm, ich liebe Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom. Da sagte Jonadab zu ihm, leg dich auf dein Lager und stell dich krank. Und kommt dein Vater, um nach dir zu sehen, dann sagt zu ihm, es soll doch meine Schwester Tamar kommen und mir Krankenkost bringen. Sie sollte vor meinen Augen die Krankenkost zubereiten, damit ich es sehen kann, dann würde ich aus ihrer Hand essen. Und Amnon legte sich hin und stellte sich krank. Und als der König kam, um nach ihm zu sehen, sagte Amnon zum König, es soll doch meine Schwester Tamar kommen und vor meinen Augen zwei Kuchen zubereiten, damit ich aus ihrer Hand Krankenkost esse. Da sandte David zu Tamar ins Haus und ließ ihr sagen, geh doch ins Haus deines Bruders Amnon und bereite ihm Krankenkost. Und Tamar ging ins Haus ihres Bruders, während er im Bett lag, und sie nahm den Teig und knetete ihn, backte Kuchen vor seinen Augen. Und sie nahm die Pfanne und schüttete sie vor ihm aus, er aber weigerte sich zu essen. Und Amnon sagte, lasst jedermann von mir hinausgehen, und jedermann ging von ihm hinaus. Da Da sagt der andere zu Tamar, bring die Krankenkost in die innere Kammer, damit ich aus deiner Hand esse. Und Tamar nahm die Kuchen, die sie zubereitet hatte, und brachte sie ihrem Bruder Amnon in die innere Kammer. Als sie ihm aber etwas zu essen hinreichte, packte er sie und sagte zu ihr, komm, liege bei mir, meine Schwester. Sie aber sagte zu ihm, nicht doch, mein Bruder, tu mir keine Gewalt an, denn so handelt man nicht in Israel, tu doch diese Schandtat nicht. Und das Wort Schandtat hat gleichzeitig an der Stelle bedeutet es Gottlosigkeit. Und ich, wohin sollte ich meine Schmach tragen? Du aber, du würdest sein wie einer der Toren in Israel. Und nun rede doch zum König, denn er wird mich dir nicht vorenthalten. Er aber wollte nicht auf ihre Stimme hören und überwältigte sie und tat ihr Gewalt an der Klage bei ihr. Dann aber hasste Amnon sie mit sehr großem Hass. Ja, der Hass, mit dem er sie hasste, war größer als die Liebe, mit der er sie geliebt hatte. Und Amnon sagte zu ihr, steh auf, geh weg. Sie aber sagte zu ihm, nicht doch, mein Bruder, denn dieses Unrecht ist noch größer als das andere, das du mir angetan hast, wenn du mich jetzt wegjagst. Aber er wollte nicht auf sie hören. Und er rief seinen Burschen, seinen Diener und sagte, jag die da weg, fort von mir nach draußen und verriegel die Tür hinterher. Sie trug aber einen bunten Leibrock, das heißt, das ist so ein langes Teil, wie das Josef schon hatte. Das bedeutet auch, dass sie nicht im Ansatz ihm irgendeinen äußeren Anlass gegeben hat. Also sie ist da nicht mit Miniröckchen vor ihm rumgetanzt. Ja, das war richtig. Also diese Leibröcke waren ja durchgewebte Teile, die waren hochgeschlossen vom Hals bis zu den Knöcheln. Und langärmlich. Denn mit solchen Gewändern kleideten sich die Töchter des Königs, die noch Jungfrauen waren. Und sein Diener brachte sie hinaus und verriegelte die Tür hinter ihr. Da nahm Tamar Asche, streute sie auf ihren Kopf und zerriss den bunten Leibrock, den sie anhatte, und sie legte ihre Hand auf ihren Kopf und lief schreiend davon. Täuschende Kommunikation Nummer 1, also in der heutigen Lektion. Das ist nicht das, was wir gestern haben. Das ist nicht diese gleichnishafte Handlung. Das ist wirkliche Verstellung. Und das Verrückte ist, dass dieser Amnon nicht mal selber darauf gekommen ist, sondern dass er sich dazu den Rat eines sehr klugen Mannes geholt hat. Und zwar nicht mal aktiv, der wurde ihm hinterhergeschmissen. Wenn wir in den Sprüchen lesen, wie zum Beispiel, ich glaube in Kapitel 7 ist das, dieser törichte junge Mann sich von einer Hure betören lässt. Die sagt, ach komm, liege bei mir, mein Mann ist gerade auf Reisen und du bist so der Schönste und ich habe alles vorbereitet. So. Und das heißt, er folgt ihr so ähnlich wie ein Ochs zur Schlachtbank, schaltet seinen Verstand ab und weiß nicht, dass das Wege des Todes sind, auf die er geht. Da ist das hier buchstäblich sowas. Amnon hat sich auf den Weg des Todes begeben. Das kostet ihn auch. Natürlich. Also täuschen, na deswegen, das, was ich eigentlich immer wollte, oder was mein eigentliches Thema ist, täuschende Kommunikation hat mit Lüge nichts zu tun. Ich habe das wirklich noch eben jetzt dazu genommen, weil es der nächsten Geschichte vorausgeht. Täuschende Kommunikation ist es insofern, natürlich, er wird zu einer, ja, er lügt wirklich. Das ist anders als in diesen anderen Situationen. Aber er wird dazu angehalten, die Kommunikation entgleitet ihm an einer bestimmten Stelle. Da ist er zwar ergebniszentriert, aber nicht mehr ergebnisoffen. Das ist der Knackpunkt in dieser Geschichte. Ich will aber zunächst erstmal auf diesen anderen Sachverhalt. Er kommt noch nicht mal selber auf solche Ideen. Er ist einfach nur liebeskrank. Ein Zustand, den Frauen seltener haben. Gut, die Frau des Potiphar hatte auch so einen Anfall, aber irgendwie ist das anders. Also ich sag mal, Frauen agieren in so einer Situation anders. Eher hinterher, hinterher niederträchtig. Aber Männer agieren in solcher Situation von Anfang an niederträchtig. Also das, bitte? Niederträchtig. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass da die körperliche Stärke anders verteilt ist. Ja, ein Mann kann sich normalerweise von einer Frau losreißen. Es gibt so seltene Fälle von 2,5 Zentner Frauen und 50 Kilo Männern, gibt es einfach schon. Es soll es auch geben, dass Frauen im Rudel über irgendeinen Mann herfallen. Also, naja. Aber es ist zumindest nicht die Regel, dass eine Frau so einen Mann Gewalt antut, wie sie umgedreht sein kann. Oder die Regel ist. Die Frau Potiphas tut Josef Gewalt an. Also erstens mit ihrem ständigen Drängen und dass sie dann ihn festhält. Das ist Gewalt. Dass er sich losreißt unter Hinterlassung seiner Kleidung. Das zeigt eigentlich schon, dass es einen echten Übergriff gab. Also man kann nicht ausschließen, dass auch Frauen handgreiflich waren, wenn sie sowas durchsetzen wollen. Aber man kann sich als Mann anders aus der Affäre ziehen. Hier ist es, dass er vorneweg in so einem Zustand ist, wie man sagt, wie so ein liebeskranker Gockel. Königssohn, was hast du? Jeden Morgen rennst du um wie Falschgeld. Ich habe ja viele Jahre auf dem Bau gearbeitet und da ist ja auch eine sehr direkte Sprache. Und es wurden immer wieder Männer aufgezogen, wenn sie früh schlecht drauf waren. Ich sag euch mal so, dass es hieß, na, hat deine Alte dich nicht rangelassen. Ich sag's noch anders, warum ich das überhaupt erwähne. Ich denke, dass sehr viele Männer, die schlecht drauf sind, und zwar gerade morgens schon schlecht drauf sind, solchen Hintergrund haben, dass sie liebeskrank sind. Und es wird oft nicht erkannt. Und wehe, wenn sie solche Ratgeber haben, wie der hier sein Cousin. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch, also ich glaube nicht, dass man das als Mann immer richtig durchschaut. Wenn einer sagt, ach, habe ich heute. Also dann ist die Gefahr eigentlich fast schon vorbei. Dann hat er ja Zugang dazu. Wenn das aber verdrängt ist, auch vor sich selber verdrängt, dann ist es so eine schwierige Geschichte. Aber es ist eben nicht vorbei, denn es wird ja aus ihm auch herausgelockt. Wenn dieser Jonadab ein echter Freund gewesen wäre, hätte er gesagt, geh mal zu deinem Vater, der wird irgendeine Lösung finden. Das wäre ein ordentlicher Rat gewesen. So gibt ihm so eine hässliche Empfehlung. Stell dich krank. Wobei aus der Situation nicht herausgeht, was er eigentlich beabsichtigt. Weil sich krank stellen und die Angebetete dann in seine Nähe zu kommen, ist immer noch keine Vergewaltigung. Das Besondere ist, dass das ein Spiel mit dem Feuer ist, wo man vorneweg eben nicht wirklich weiß, wo das hinläuft. Übrigens, das ist bei täuschender Kommunikation in welcher Form auch immer so. Also man weiß nie, in welche Richtung das geht. Das konnte auch Josef nicht wissen, wie sich diese Situation entwickelt. Und wir werden nachher in den anderen Beispielen, die wir nachher gleich noch haben, merken, täuschende Kommunikation hat dieses Risiko, dass du nie weißt, in welche Richtung sie sich entwickelt. Das ist bei einer normalen zwischenmenschlichen Kommunikation, die ergebniszentriert, aber ergebnisoffen ist, relativ leicht. Es gibt eben zwei Möglichkeiten, wie der andere damit umgeht, ganz grob gesehen. Er geht auf dieses gewünschte Ergebnis ein oder er ändert es ab oder versucht, was anderes an diese Stelle zu bringen. Bei einer bei dieser Art täuschender Kommunikation weißt du nie, in welche Richtung sich das noch entwickeln kann. Das ist eine Besonderheit dieser speziellen Kommunikationsform. Wie gesagt, wir werden es bei den anderen Beispielen gleich noch merken. Leg dich auf dein Lager und stell dich krank und kommt dein Vater. Also es wurde richtig einkalkuliert, wie der König reagiert, dass der dann einfach mehr Zuwendung verteilt, als es sonst üblich ist. Als junger Mann musste auch nicht ständig vom Vater kontaktiert werden, aber als ältester Sohn, wenn man so will, richtig als Kronprinz, dann kann schon damit rechnen, dass er sich Sorgen macht. Also ist das richtig mit einkalkuliert worden? Dann sagt zu ihm, es soll doch meine Schwester Tama kommen und die Krankenpflege übernehmen. Eine völlig unauffällige Geschichte und unverfängliche. Denn wen könnte man Besseres haben als seine Schwester, die einem dann so nahe ist? Krankenpflege ist ja körperlich immer nah, nebenbei gesagt. Ja? Wenige Menschen kommen dem anderen körperlich so nahe wie Menschen in der Krankenpflege. Vielleicht Masseure noch, ansonsten wüsste ich niemand. Na gut, in begrenzter Form kommt ein Zahnarzt noch näher, der kommt ein bisschen ins Innere. Ja, gut. Aber in der Krankenpflege ist es auch von Anfang an so, dass das geschlechtsübergreifend ist. Und asexuell, logischerweise. Und doch ist hier eine Situation, eben weil sie vorgetäuscht ist, dass sich das in eine Richtung entwickelt, die extrem schlimm wird.
Der andere wird nicht ahnen können, also wenn der schon weiß, dass der, sag ich mal, sich unglücklich in sich verliebt hat und dann gibt er ihm noch so einen Ratschlag, dann ist der
doch. Ich weiß es nicht, also vielleicht gehe ich von mir selber aus. Aber ich kann mir das vorstellen, dass man sowas nicht bedenkt, sondern dass es erstmal nur ist, das ist eine Methode, um der Angebeteten nahe zu sein. Um mit dir auch mal alleine reden zu können oder sowas. Also es ist nicht logisch, dass, oder es ist nicht zwingend, oder es ist eben nicht notwendigerweise, dass aus so einer Situation das wird, was es dann wird. Aber es ist offenbar möglich.
Was mich verwundert ist, dass es seine leibliche Schwester war, das ist doch eigentlich strikt verboten gewesen. Und dass da niemand von Anfang an gesagt hat, das ist deine Schwester.
Das natürlich hat sie das gesagt, hat sie das selber gesagt. Natürlich.
Nee, nee, vorher. Der Freund.
Das meine ich ja, dass der Freund keine vernünftige, dass der keinen vernünftigen Rat gibt. Ja, junge Männer auf dem Haufen und keine schlechten Gedanken. Das ist schon eine ganz seltene Geschichte.
Also die Geschichte würde ich ja richtig besser verstehen, wenn es zumindest nicht seine leibliche Schwester gewesen wäre.
Naja, man muss bedenken, es ist die Halbschwester. Und wenn du so viele Geschichten wüsstest wie ich, wie häufig Inzest vorkommt, wie extremst verbreitet das ist. Ich habe natürlich auch 20 Jahre lang gedacht, das ist sehr unmöglich. Ich will nicht sagen, es kommt in jeder Familie vor, aber es kommt, wenn man das ganz strikt nach dem mosaischen Gesetz nimmt, wo es verboten ist, die Blöße seines, zum Beispiel seiner Schwester aufzudecken, und wenn das also nicht. Und das wird ja dort ganz eindeutig unterschieden, im dritten und fünften Buch Mose, also diese Mehrstufigkeit, dass man mit jemandem verkehrt, oder die milde Form, die Blöße aufzudecken. Das heißt, dass man spannt. Und da fürchte ich, dass es bis zur Hälfte der Familien, und zwar in allen Kulturen, solche Übertretungen gibt. wo die Situation so ist. Also zwischen Brüdern und Schwestern und auch generationsübergreifend. Es ist unfassbar, wie viele Söhne sich an den Müttern vergehen und wie viele Väter an den Töchtern. Also ich konnte das nicht glauben, bis ich damit immer wieder konfrontiert worden bin. Ich konnte es nicht denken. Heute weiß ich, und es gibt viele Untersuchungen, dass das extrem verbreitet ist. Und ich bin glücklich, dass in der vergangenen Woche in Polen gerade das Gesetz dahingehend verschärft worden ist, dass bei Inzest der Täter also von Gerichts wegen einer chemischen Kastration unterworfen wird. Das heißt, dass dort mittels einer Medikation der Sexualtrieb ausgeschaltet wird. Ich finde das eine optimale Lösung. Und ich finde es eine Schande, dass das nicht überall auf der Welt so ist. Sicher, es gibt auch dort falsche Beschuldigungen. Ich weiß nicht, wer das verfolgt hat, vor einigen Jahren dieser sogenannte Mainzer Missbrauchsprozess, diese riesige Geschichte mit 104 Angeklagten, hat sich dann als gigantische Luftnummer herausgestellt, als insistierte Geschichte, das heißt, das ist irgendwelchen Kindergärtnerinnen zum Anfang und Therapeuten und wer weiß wie vielen, die da gerade irgendwelche Kongresse oder Schulungen besucht hatten, die haben dann mittels ihrer dort erlernten Methode Kinder irgendwelches Zeug malen lassen und haben das dann als Pimmel gedeutet und haben dann ein Riesending daraus gemacht, wo zum Schluss nach jahrelangem Prozess und nach Kindesentzug und allen Sachen dann irgendwann ein Richter in so viel Verstand hatte zu sagen und diese Sache komplett abgeblasen hatte. Das gibt es auch. Und ich weiß von einem Hamburger Ehepaar, auch das ging vor einigen Jahren durch die Presse, die von ihrer Pflegetochter, als die erwachsen war, solcher Dinge beschuldigt worden sind, damit sie an ihr Erbe kommt. Und die haben sich beide erhängt oder beide umgebracht. Also völlig erstunkene Geschichte. Das gibt es auch. Und das, wenn man ein Gesetz verschärft, dass es dann auch immer wieder Opfer solcher Gesetzesverschärfungen gibt, weil es betrügerisch von anderen ausgenutzt wird, das muss man einfach mit zur Kenntnis nehmen. Aber andererseits, wenn man sieht, wie endlos viele Menschen leben auf so eine ähnliche Weise, wie hier zerstört wird, kann man nicht sagen, kann man das in Kauf nehmen, aber halte ich das für die bessere Lösung, dass man an der Stelle schärfer gegen vorgeht, als es im Moment die Regel ist hier in Europa, in den meisten Ländern Europas. Die Tama geht als aufrichtiger Mensch in diese Situation und auf Befehl des Vaters. Das Schockierende ist, dass David später nichts unternimmt. Wir haben das ja noch nicht gelesen, wir kommen da noch dazu. Fakt ist, dass bei solcher Form täuschender Kommunikation nicht nur Unwägbarkeiten in der gesamten Entwicklung entstehen, sondern auch bei demjenigen selbst. Und das ist eben der Unterschied zu dem Beispiel, was wir gestern hatten mit Josef. Der lebte nicht in der Wirklichkeit. Ja, Josef hatte, als er mit seinen Brüdern so geredet hat, völlig normalen Bezug zum Umfeld. Dieser Junge hat überhaupt keinen normalen Bezug zum Umfeld. In seinem Umfeld, dort ist er nämlich krank. Da ist er liebeskrank. Und deswegen, vielleicht kann man das auch als eine Regel sagen, eine täuschende Kommunikation bei jemandem, der nicht ganz taco ist, ist besonders gefährlich. Auch wenn das nur eine zeitweise Behinderung ist. Ich sage mal, nach neudeutschen Sprachgebrauch ist das ja eine seelische Behinderung, Liebeskummer. Ja, natürlich. Aber vorübergehende seelische Behinderung im Gegensatz zu einer Suchterkrankung, das ist nicht nur vorübergehende seelische Behinderung. Ja, oder Trauer ist eine vorübergehende seelische Behinderung. Das solange man in solchen Prozessen ist, ist man auch nicht ganz zurechnungsfähig. Oder Panikattacken sind eine vorübergehende Behinderung. Bei manchen weiten sie sich zu einer nicht nur vorübergehenden Behinderung aus. Deswegen ist dieser Ratschlag gefährlich. Es ist erstaunlich, dass in der Bibel das trotzdem für klug gehalten wird. Also, nicht der Ratschlag, der Mann wird für klug gehalten, aber eben auch wegen solcher Ratschläge. Daraus folgt, dass Klugheit oftmals grenzwertig ist. Klugheit ist oftmals grenzwertig. Das ist also ganz wichtig. Wenn Jesus uns sagt, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben, oh, dann ist das wichtigste Wort das und. Wirklich. Weil Klugheit für sich selber, wenn es nicht mit ohne Falschheit gepaart ist, eine richtig gefährliche Sache ist. Die meisten Verbrecher sind überaus kluge Leute, die sich das wirklich durchdacht haben. Also Beispiel. Diese ganz großen Finanzbetrüger. Der Amerikaner, der jetzt zu 150 Jahren verurteilt worden ist. 150 Jahren, ja. Der hat aber eben auch um die 80 Milliarden Dollar betrügerisch verjuckt.
Gegen
Staat? Nee, gegen Einzelpersonen. Nicht, mal nicht gegen den Staat. Ich schätze, die werden hier noch zwei Drittel rauslassen. Nee, der Leichnam muss so lange in der Zelle liegen, natürlich. Also, was wir hier haben, ist ein sehr kluger Mann, der einen ganz fiesen Rat gibt. Und trotzdem war es klug. Der hat sich was dabei gedacht. Der hat es auf eine Weise hingefädelt, dass es funktioniert. Was der andere draus macht, und das ist ganz wichtig, das ist nämlich diese biblische Sichtweise, die wir gerne von uns wegdrängen. Also, weiß ich nicht warum, aber in Deutschland sieht man das immer anders. Spontan würde man sagen, ja, aber der war doch schuld. Aber Fakt ist, dass derjenige, der etwas tut, vollkommen verantwortlich ist für das, was er tut. Und nicht derjenige, der den Rat dazu gegeben hat. Natürlich. Und auch wie er diesen Rat ausgestattet. Der Jonathan hat nicht gesagt, und dann vergewaltigst du sie. Das hat er nicht gesagt. Mach das so, so kriegst du in deine Nähe. Ja?
Aber ich bin das jetzt so verstanden, dass zum Beispiel der einen dieser geringsten Anstoß zu geben, also so als Anstoß, ist ja wirklich ein direkter Anstoß zu geben.
Bitte?
Jetzt, was er vorgeschlagen hat, so würde ich das jetzt so vergleichen wollen.
Dass jemand, den Geringen zur Sünde verführt?
Ja, genau. Also er
ist ja dabei noch keine Sünde, weil er gesagt hat, ja, wieso kriegst du denn deine Nähe? Der hat ja noch gesagt, ja, mach das und das, dann kannst du nicht haben. Also der hat ja nur gesagt, ja, du sollst so anstellen, dass er erstmal mit dir. Also noch keine Sünde.
Erstmal, der Rat geht ausdrücklich nur bis dahin, dass dass er ihr aus der Hand frisst. Also, dass er so in die Nähe kommt, das ist ja ganz, ganz wörtlich, sagt er. Also, die Rat geht genau dahin und dann lassen wir es zubereiten, dass ich aus ihrer Hand esse. So nahe. Warum ist das so? Weil natürlich Jungfrauen, das ist in unserer heutigen Kultur eigentlich schon zerstört. Aber noch in meiner Kindheit war das so. Also ab einem bestimmten Alter war der Umgang zwischen Jungs und Mädchen nicht mehr frei. Kleine Kinder haben doch normal miteinander gespielt. Und dann, eigentlich mit dem Beginn der Geschlechtsreife, hat sich das vorsichtig getrennt. Und es war nicht legitim, dass man sich zum Beispiel als Junge mit den Mädchen oder erst recht nicht mit einem Mädchen irgendwo abgesondert hat. Heute ist das scheinbar normal, aber es ist nicht wirklich normal. Und deswegen war diese Methode, die Nähe von ihr zu suchen, fast die einzige Möglichkeit. Oder aber man sucht einen ehrbaren Weg. Nach der Vergewaltigung gab es nur noch einen Weg der Schadensbegrenzung, dass beide, sage ich mal, einigermaßen anständig rauskommen, und zwar, dass er sie geheiratet hätte. Das wäre zwar ein Geredet gewesen, es ist seine Halbschwester, aber auch das hätte dem Gesetz entsprochen. Er hätte dann, ich sage sicher, eine Buße auferlegt gekriegt, aber da es eh schon, ich sag mal, da er eh schon in ihr Leben eingebrochen war, hätte er dann die Verpflichtung gehabt, für sie zu sorgen. Es wäre möglich gewesen, dass er nie wieder mit ihr geschlafen hätte, aber er hätte sie dann versorgen müssen. Eigentlich eine Situation, die man heute rechtlich ähnlich noch fassen kann. Wenn jemand einen anderen so schädigt, dass er dann, sagen wir, arbeitsunfähig wird, dann kann man den belangen. Das ist das, was sie ihm dann auch vorschlägt. Und stattdessen dreht ihr das Ganze um. Es heißt dort, er hasste sie mit größerem Hass, wie er sie vorneweg geliebt hat. Und das zeigt mir, weder hat er sie geliebt, sondern immer nur sich. Und den Selbsthass für seine Tat, den projiziert er auch auf sie. Das ist ein Mann, der mit sich selber zutiefst im Unreinen ist. Und deswegen, vielleicht verstehst du, ich sage das jetzt mal nicht mit Namen, vielleicht verstehst du, wenn wir so Gespräche geführt haben in der letzten Zeit. Also da, wenn man sich so krank in jemanden verliebt hat, das ist nicht, also da kann man keinen vernünftigen Rat geben, sondern nur empfehlen, da auszusteigen, dass man mit normalen Distanzen umgeht, dass man wartet, dass man nicht jemanden bedrängt oder so. Das ist, also wenn jemand auf so einer Spur erstmal ist wie er, dass man seiner Liebeskrankheit noch Futter gibt, dann kann es fast nur noch schlechter werden. Deswegen empfehle ich sehr, dass wir lernen, also ich sage das den Jungs vor allem, und ich sage wir, denn das musste ich genauso lernen, das muss jeder von uns lernen, dass wir nicht unseren Gefühlen für irgendjemanden so sehr die Zügel geben, dass es einfach, wer weiß, wohin läuft.
Ich hatte früher es nur so empfunden, als meine Eltern haben mir nachher sogar schon gesagt, Christian, trenn dich von derjenigen, die ist einfach nur noch total bescheuert. Ne? Und jetzt merke ich in manchen Punkten, dass ich, also dass mir sowas nochmal hochgeholt wird, aber dass ich merke, dass sich was verändert. So. Aber ich kann irgendwo, ich habe es schwer. Also ich habe irgendwie, ich sag's so, ich habe schwer mit Distanzen, weil ich das früher nie so richtig gelernt habe. Als Kind nicht, weil ich krasse Sachen erlebt habe. Also, und dann mit meinen ganzen Freunden, dass ich ja auch keine Distanzen hatte und das nie. Und jetzt auf eine Art so richtig schwer, also es schwer habe, aber doch irgendwo merke, dass sich was verändert.
Ja, das ist unbedingt notwendig auch, wirklich, das ist so wichtig. Ich denke, du bist ja nicht der Einzige, das haben ja ganz viele, die solche Geschichte hinter sich haben, wo das, ja, wo man eben nicht normal aufwachsen konnte, wo man mit dieser Spannung zum anderen Geschlecht umgehen lernt, sondern wo das frühzeitig durchgebrochen und ausgehebelt worden ist. Und wir kommen nicht drum herum, diesen Part zu lernen. Das ist was ganz Wichtiges und Schwieriges. Wenn wir das aber nicht ernst nehmen, dann wird es was Katastrophales. Und deswegen lohnt es sich, damit umzugehen. Und ich bringe heute lauter solche Thesen oder Merksätze. Ich wage das auch das noch zu sagen. Versucht nicht täuschende Kommunikation in so einer Situation. Also, wenn es auch sonst seinen Platz haben mag, aber nicht, wenn man noch jung und unverheiratet ist. Also, das ist nicht, das sollte man gerade nicht tun.
Dann ist das ja so ein Narzisst gewesen.
Bitte?
Dann ist das ja so eine narzisstische Persönlichkeit.
Das kann man wirklich sagen. Genau, das ist, wenn man diesen Terminus gebraucht, dann ist Amnon das Paradebeispiel für eine narzisstische Persönlichkeit. Auf sich selber bezogen. Verliebt in seine eigenen Gefühle und dann, wenn das so nicht läuft oder wenn das irgendwie durchbricht in ihm, dann voller Selbsthass und das dann aber wieder auf andere zu packen. Nicht in der Lage zu einer vernünftigen Interaktion.
Also ich habe das auch gemerkt, zum Beispiel, als ich sage das so offen gegenüber die Bora, dass ich dann angefangen habe, ein bisschen Selbsthass zu haben, weil ich irgendwo es zum Beispiel nicht geschafft habe, irgendwo wieder eine Grenze zu wahren, wenn ich sofort bei mir irgendwo ein gewisser, was jetzt schon nicht mehr, also nicht mehr ist so, aber was vorher ganz extrem war.
Das Schwierige ist noch nicht, das Schwierige ist nicht der Selbsthass. Das Schwierige ist, dass dieser Mann hier nicht in der Lage ist, einen vernünftigen Rat zu befolgen. Denn ich unterstelle mal, selbst Jonadabs Rat war noch vernünftig, aber Tamas dann absolut. Und da lässt er sich nicht drauf ein. Da geht er wie so ein Panzer durch. Das ist das Verrückte daran. Und das macht die Geschichte so furchtbar. Nochmal zu meiner Frage, die ich damals gestellt habe, als wir in Osteuropa unterwegs waren. Ist das eine Frau des Glaubens? Alle haben gesagt, nee, sonst wäre ja sowas nicht passiert. Aber sie ist eine Frau des Glaubens, weil sie sich in allem an das Wort Gottes hält. Und trotzdem passiert ihr sowas. Und sie gehört in die Reihe der Glaubenshelden von Hebräer 11, wo es heißt, andere aber. Da werden ja erst die aufgezählt, die, wer weiß, welche Wundertaten verbringen, andere wurden gesteinigt, zersägt, litten, Hunger und Durst, Blöße und Kälte und so weiter. Das ist eine, die leidet. Und eine, die nicht rehabilitiert wird. Es sei denn, man will den Versuch ihres Bruders Absalom als Rehabilitation werden. Sie wurde vor allem deswegen nicht rehabilitiert, weil wir jetzt zum nächsten Beispiel kommen, verdeckte Kommunikation. Ihr Bruder Absalom sagte zu ihr, war dein Bruder Amnon mit dir zusammen? Nun denn, meine Schwester, schweig still, er ist dein Bruder. Nimm dir diese Sache nicht so zu Herzen. Da blieb Tamar und zwar einsam im Haus ihres Bruders Absalom, ab Vers 20. Als der König David alle diese Dinge hörte, wurde er sehr zornig. Punkt. Absalom aber redete mit Amnon weder Böses noch Gutes, denn Absalom hasste Amnon deshalb, weil er seiner Schwester Tamar Gewalt angetan hatte. Und es geschah nach einer Zeit von 2 Jahren, da hatte Absalom Schafschere in Baal Hazor, das bei Ephraim liegt, und Absalom lud alle Söhne des Königs ein. Und Absalom kam zum König und sagte, sieh doch, dein Knecht hat die Schafschere. Der König und seine Knechte mögen doch mit deinem Knecht gehen. Aber der König sagte zu Absalom, nein, mein Sohn, wir können doch nicht alle zusammen hingehen, wir wollen dir nicht zur Last fallen. Und er drängte ihn, aber er wollte nicht gehen, sondern segnete ihn zum Abschied. Da sagt Absalom, wenn nicht, dann mag doch wenigstens mein Bruder Amnon mit uns gehen. Der König sagte zu ihm, wozu soll er mit dir gehen? Absalom aber drängte ihn. Da schickte er Amnon und alle anderen Söhne des Königs mit ihm. Und Absalom befahl seinen Dienern, seht doch zu, wenn Amnons Herz vom Wein fröhlich wird, und ich zu euch sage, auch schlaget Amnon, dann tötet ihn, fürchtet euch nicht. Ist es nicht so, dass ich es euch befohlen habe, seid stark und zeigt euch als Tapfermänner? Und die Diener Absaloms machten es mit Amnon so, wie Absalom es befohlen hatte, da sprangen die Söhne des Königs auf und sie stiegen jeder auf sein Maultier und flohen. Und es geschah, während sie noch auf dem Weg waren, kam das Gerücht zu David, Absalom hatte alle Söhne des Königs erschlagen und nicht einer von ihnen ist übrig geblieben. Da stand der König auf und zerriss seine Kleider und legte sich auf die Erde und alle seine Knechte standen mit zerrissenen Kleidern um ihn herum. Da ergriff Jonadab, der Sohn Schemias, des Bruders Davids, das Wort und sagte, mein Herr, glaube nicht, dass man all die jungen Männer die Söhne des Königs getötet hat, sondern Amnon allein ist tot. Denn auf Absaloms Mund lag das als finsterer Entschluss von dem Tag an, da er seiner Schwester Tamar Gewalt angetan hat. Und nun nehme mein Herr, der König, die Sache nicht so zu Herzen, dass er glaube, alle Söhne des Königs seien tot, sondern Amnon allein ist tot. Und Absalom floh, als nun der Diener, der Turmwächter, seine Augen erhob und sah, siehe, da kam viel Volk vom Weg hinter ihm, von der Seite des Berges. Da sagte Jonadab zum König, siehe, die Söhne des Königs kommen. Wie dein Knecht gesagt hat, so ist es geschehen. Und es geschah, als er zu Ende geredet hatte, siehe, da kamen die Söhne des Königs und erhoben ihre Stimme und weinten. Und auch der König und alle seine Knechte brachen ein sehr großes Weinen aus. Absalom aber war geflohen und ging zu Talmai, dem Sohn Ammihuds, dem König von Geschur. Und David trauerte um seinen Sohn alle Tage. Absalom aber war geflohen, nach Geschur gegangen, dort blieb er 3 Jahre. So entwickelt sich diese Geschichte weiter. Aus einer Täuschung wird die nächste. Und zwar gleich mehrfach. Wem ist das aufgefallen? Wie funktioniert hier die täuschende Kommunikation? Vorneweg schon. Ja. Nein. Das hat er so hat er nicht gesagt, tu mal nicht. Nein, das nicht. Nimm es dir nicht zu Herzen, heißt, kränk dich nicht noch weiter. Er ist dein Bruder. Dabei hat er in diesem Moment schon entschieden, ihn umzulegen. Denn das sagt ja der Cousin nachher. Von dem Tag an, da Amnon Absaloms Schwester die Gewalt angetan hat, hat er beschlossen, ihn umzubringen. Nie mehr auch nur ein Wort mit ihm geredet. Natürlich ist das typisch. Ja. Das eigentliche Problem ist der Vers 21. Rein rechtlich ist das das größte Problem. Der König war nämlich nicht nur der Vater von dieser ganzen Bagage, sondern er war als oberster Richter auch zuständig, Böses zu bestrafen. Und er lässt es beim Zorn bewenden. Das ist das große Problem. Denkst du, das nützt irgendeinem was, wenn David ausrastet? Denkst du, es nützt irgendjemand was, wenn einer sich ereifert, wenn ein anderer Mist macht? Null. Dann kann man sich's auch gleich sparen. Denkst du, es macht irgendetwas auf der Welt besser, wenn ich mich über jemanden oder etwas ärgere? Es muss zu einer Handlung kommen, ihr Lieben. Denkst du, es macht irgendetwas gesünder, wenn sich die Christen ereifern, wie viel Elend und Böses auf der Welt es gibt? Sollten sie lieber schweigen und was dagegen unternehmen? Ernsthaft. Ich halte das im Moment für die größte Sünde der Gemeinde Gottes. Dass man so viel Böses einfach laufen lässt oder sich bestenfalls drüber eifert oder, wenn überhaupt, dann irgendwie ein Nebenkriegsschauplatz aufmacht. Ich sage das mal ein Beispiel. Auf der ganzen Welt regen sich die Leiter der Christen auf über die Pornografie. Und zwar, dass sie geguckt wird, nicht über das, was dort passiert. Ich sage, sollten Sie lieber, statt 1000 Seminare abzuhalten, wie man von Pornografie freikommt, das als Skandal benennen, so wie man mit einem Mal nach ein paar Jahren endlich gegen diesen ganzen Scheiß von Kindesmissbrauch und Kinderprostitution aufgeht, gegen diesen ganzen anderen Dreck auch anzugehen. Da wäre was gewonnen. Aber es ist besser und leichter, man eifert sich drüber und lässt es einfach so laufen. Und diese Geschichte, die kann man selbst bei solchen Gottesmann wie David lesen. Und das ist furchtbar. Das macht es schrecklich, dass man es dabei bewenden lässt, sich zu ereifern, statt ernsthaft was dagegen zu unternehmen. Er wurde sehr zornig. Und? Hat es irgendwas genützt? Null. Niemand. Und, wenn man so will, David macht sich dabei noch schuldig. Denn er war als Fürst des Volkes Gottes verantwortlich, dem Bösen direkt zu widerstehen. Er hätte dann mal seinen ältesten Sohn Maß nehmen müssen. Hat er nicht. Und dann kommt diese Sache, die danach kommt.
Er hätte ja auch sagen können, du heiratest sie jetzt.
Zum Beispiel. Das wäre das Mindeste gewesen. Das wäre das Mindeste gewesen. Obwohl, das kann man eigentlich dann der Tamar eigentlich auch schon nicht mehr zumuten.
Wahrscheinlich hat sich der David dann auch dabei gedacht, vielleicht müsste das so machen, dass es in den Augen der Leute richtig scheint. Aber er kannte ja sie und er wusste dann, dass es nicht gut geht.
Nee, also ich denke, Tamar kann man da nicht mehr ranzwingen. Aber er muss seinen ältesten Sohn dort Maß nehmen. Das ist das. Das zumindest, muss ich sagen. Das. Natürlich, also es kann doch nicht sein, dass die dann bei ihrem Bruder unterkriechen muss. Was für eine Schande, die dann der Vater da noch drauflegt. Durch das Schweigen legt er die Schande, bestätigt er die Schande, die seiner Tochter angetan worden ist. Das ist so schlimm. Aber machen wir uns nichts vor, das ist bis heute nicht anders. Es läuft auf der ganzen Welt genauso, immer noch. Das ist beinahe wie eine Gesetzmäßigkeit, wie sich solche Dinge. Gezwungen. Eigentlich ja. Und dass dieser Absalom später sagt, eben lesen wir, dass er nach der Tat natürlich geflohen ist erstmal. Er war ja dann ein Mörder. Ein Brudermörder. Schlimmer geht es fast nicht. Nur deswegen, weil die Justiz nichts unternommen hat. Später, als Absalom sich gegen seinen Vater empört, wisst ihr, wer das macht? Er setzt sich ins Tor und fängt die Leute ab, die zum König unterwegs sind, um bei ihm Recht zu suchen. Und sagt, beim König kriegt er sowieso kein Recht. Wenn ich doch König wäre, bei mir würde er Recht kriegen. Und ich muss sagen, da hat er Recht. Das ist kein Gespinne. Denn er hat das erlebt, dass der, dem Gewalt angetan wird, kein Recht verschafft wird. Damit hat David so was Schlimmes gemacht, das kann man so lapidar überlesen, wenn man nicht die gesamte Geschichte mal ernst nimmt. Da denkt man, naja, der König war sehr zornig, naja, ist ja auch eine schlimme Sache. Aber dass er es dabei bewenden lässt, ist so ein Elend. Was das Ganze, was später an Terror folgt, eigentlich erst ermöglicht. Der König kann nichts dafür, dass Amnon ihn selber mitgetäuscht hat. Das kann man David nicht anlasten. Der König kann nichts dafür, dass sich diese Vergewaltigung in seinem Haus praktisch abspielt. Aber er kann was dafür, dass er es bei einem Wutausbruch lässt und es passiert nichts weiter. Der Sohn ist weiter in seiner Gunst. Und was Mandy vorhin gesagt hat, das Ganze steht im Raum, ohne dass jemand das anspricht. Irgendwie ist allen unwohl, zu Absalom zu gehen, aber man redet nicht, warum nicht. Man redet freundlich und sagt, wir wollen dir nicht zur Last fallen. Dabei sagen wir, ist doch gar nicht deine Art, was hast du eigentlich? Heckst du was aus? Irgend sowas hätte man dann sagen können. Dann wäre ein Gespräch offen gewesen. Das wäre eine ergebnisorientierte und ergebnisoffene Kommunikation gewesen. Stattdessen machen sie so eine Scheinkommunikation. Komm doch. Dann sagt er, wenigstens Amnon. Dann schickt er ihm aber alle anderen hinterher. Weißt du, diese Zwiespältigkeit von David wird hier so deutlich. Erst sagt er, nee, wir wollen dir nicht zur Last fallen. Dann geht Absalom drauf ein und sagt, dann bloß ein. Dann sagt er mehr, die anderen auch mit. Versteht er? Als Aufpasser. Natürlich hat er geahnt oder hat er gesehen, dass da zwei Jahre was zwischen denen abgeht, dass sie nicht miteinander reden. Übrigens, ganz das nebenbei gesagt, ein offener Streit oder auch eine heftige Befehden zwischen Geschwistern ist kein Problem. Aber wenn sich Geschwister anschweigen oder Menschen, die sich nahe schweigen, dann ist es gefährlich. In vielen Familien gilt es als absolut unfein, wenn sich die Kinder fetzen. Ich sage, na lass sie sich fetzen, dann ist das wenigstens aus der Welt. Als dass sie sich anschweigen und etwas ausbrüten, was du dann nicht mehr beherrschen kannst. Eine ausgetragene Differenz ist vielleicht nicht fein, aber allemal gesünder als eine weggedrückte Kommunikation, als ein weggedrückter Streit. Das ist ganz wichtig.
Das habe ich mal bei mir im Folge gemerkt, so was ich mir ein Jahr schnell geredet habe.
Ja.
Da hatte ich irgendwas Blödes gesagt. Nach einem Jahr habe ich mich mal zwischendurch noch entschuldigt und dann nochmal entschuldigt und dann konnte das wieder annehmen. Also das ist doch
krass. Ah, das ist eine schlimme Sache. Eben, man weiß nie, was dann der andere eigentlich vorhat. Deswegen, ich höre das manches Mal von Menschen, die sagen, das Schlimmste in meiner Kindheit war, wenn meine Mutter mit mir Tage oder Wochen oder manche noch länger nicht geredet hat. Das ist die ultimative Schrecklichkeit. Und ein bisschen ist es auch für Gläubige, wenn Gott mit ihnen nicht redet. Wenn wir also nicht im Glauben so fest geworden sind, dass wir wissen, dass Gott auch in Liebe schweigen kann, oder wenn wir das in unserer Herkunftsfamilie zum Beispiel nie erlebt haben, dass Schweigen zustimmendes Schweigen sein kann und nicht nur grollendes Schweigen, dann ist es für jemanden ganz schwer zu fassen, wenn mit ihm nicht geredet wird. Ja, in manchen Familien gibt es nur negative Kommunikation. Man lobt nicht oder so gut wie nicht und wird ständig nur korrigiert. Und dann fehlt mal die Korrektur, dann merkt man gar nicht, dass es gut gelaufen ist. Dann denkt man, was habe ich denn jetzt erst falsch gemacht? Das ist auch ein Prozess, da müssen wir uns immer wieder mit auseinandersetzen. Das hat man also nicht ständig in der Hand. Ein bisschen, ja. Er ist erschöpft, der Hamacke. Hat sie vorher schon verausgabt. Also, die
Absalom macht sich auch wieder selber nicht mehr.
Also, das finde ich wiederum, der hat ihn so abgrundtief gehasst, dass er den nicht mehr umgelegt hat. Das ist so rum zu verstehen. Das ist also nicht, dass er sagt, naja, ich wasche mal meine Hände in Unschuld, sondern ich habe es befohlen, aber den Kerl rühre ich noch nicht mehr mit der Schwertspitze an. Also so hat er den gehasst. Das ist für mich auch nachvollziehbar. Wenn das Leben von so jemand so hässlich zerstört wird, dann verstehe ich diesen Hass.
Na, aber das hat auch seine Tochter auch nicht mehr geholfen.
Rache hilft niemals jemandem was.
Hat sie im Prinzip nochmal geschützt, weil es ja, also um ihretwillen hat er.
Es ist noch schlimmer. Damit wird ihr auch noch der letzte Schutz genommen. Mhm. Und das, auch das muss man wissen. Absalom war ihr einziger Beschützer. Dadurch, dass er sich rächt, beschädigt er die Schwester tatsächlich und so weiter. Mhm. Weil sie dann niemanden mehr hat, der sie versorgt, mit dem sie reden kann oder wo es sonst irgendwie normal geht. Und deswegen ist Rache auch in solchen Fällen keine Methode, die irgendjemandem hilft. Es ist zwar für dies verständlich, aber es hilft nicht. Und deswegen ist es ja so besonders schrecklich, dass die Justiz an der Stelle versagt. Eben, dass der König als oberster Richter nicht recht spricht. Er lässt einen Zornesausbruch gewinnen. Dann merkt man wieder, dass der Cousin wirklich ein kluger Mann ist. Alle sind in Panik. Es ist eigentlich merkwürdig, dass ein Gerücht schneller sein kann als diejenigen, die das selber betrifft. Das heißt auch, alle haben irgendwas geahnt. Irgendwie haben sie damit gerechnet, dass an dem Tag was passiert. Irgendeiner wird gesagt haben, der wird die doch nicht alle erschlagen. Der andere sagt, hast du es gehört, der wird die alle erschlagen. Und so kommt es dann. Der nächste sagt, der hat die alle erschlagen. Und schon ist das Gerücht in der Welt. Und Jonadab kriegt das dann hin. Das zeigt auch, dass er zwar der Freund Amnons war, aber von dem Tag an war die Freundschaft auch zerstört. Und das lässt mich, also daraus schließe ich, dass er das eben so auch nicht gewollt hat. Denn sonst wäre er ja immer noch als dicker Freund mit dem Amnon auch an dem Tag zusammen gewesen.
Also hat der Amnon ja den Jonadab auch geschmutzt.
Natürlich, immer wenn jemand sich was auf diese Weise nimmt, beschmutzt er alles um sich herum.
Wieso ist es denn nicht der Art geworden? Dass der Jonadab schon der Mann war, aber auch eine fiese Art.
Ich glaube nicht, dass er eine fiese Art hat. Er ist klug. Was soll ich sagen? Vielleicht kann man auch daraus ableiten, dass wenn jemand klug ist, sollte er seine Weisheit lieber bei sich behalten, als dass jeden... Genau, jeden hinten anzuhängen, der nicht ganz Herr seiner Sinne ist. Deswegen heißt es, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Ich muss nicht meine Weisheiten jeden hinterher schmeißen. Wer weiß, was der andere damit macht. Aber gut, solche Situationen kann man eben nicht von vornherein ausschließen. Part Nummer 1 heute, diese abtäuschende Kommunikation ist hochgefährlich, sollte niemals einem Liebeskranken oder auf eine andere Weise seelisch Behinderten empfohlen werden. Zweitens, zweite Methode, verdeckte Kommunikation oder täuschende Kommunikation zum Zweck der Rache ist ebenfalls keine Option. Ist zerstörerisch im höchsten Grad. Also täuschende Kommunikation eignet sich eben auch nicht als Mittel zur Rache. Drittens, ich werde nachher am Ende dieses Abschnitts fragen, wann überhaupt täuschende Kommunikation sinnvoll und erlaubt ist. Ich habe das gestern noch nicht gesagt. Mal sehen, wer sich noch erinnert. Drittes und letztes Beispiel für heute Nachmittag. Seine Flucht hielt den König David davon ab, gegen Absalom auszuziehen. Vielmehr tröstete er sich über Amnon, dass er tot war. Der letzte Vers von 13. Als nun Joab, der Sohn der Zeruja, erkannte, dass das Herz des Königs auf Absalom gerichtet war, sandte Joab nach Tekoa und ließ von dort eine kluge Frau holen und sagte zu ihr, stell dich doch wie eine Trauernde und zieh Trauerkleider an und salbe dich nicht mit Öl und benimm dich wie eine Frau, die schon viele Tage um einen Toten trauert. Geht dann zum König hinein und redet zu ihm nach folgendem Wort. Und Joab legte ihr die Worte in den Mund. Und die Frau aus Tekoa kam zum König, fiel auf ihr Gesicht zur Erde und warf sich nieder und sagte, Hilfe, König. Und der König sprach, also eben oberster Richter, was fehlt dir? Da sagte sie, ach, ich bin eine Witwe und mein Mann ist gestorben. Und deine Magd hatte zwei Söhne, und sie rauften sich beide auf dem Feld, und da kein Retter zwischen ihnen war, schlug der eine den anderen nieder und tötete ihn. Und siehe, die ganze Sippe ist gegen deine Magd aufgestanden, und sie sagen, gib den heraus, der seinen Bruder erschlagen hat, damit wir ihn töten. Für die Seele seines Bruders, den er umgebracht hat, dass wir so auch den Erben ausrotten. Und so wollen sie meine Kohle auslöschen, die mir übrig geblieben ist, um meinem Mann weder Namen noch Nachkommen auf der Fläche des Erdbodens zu lassen. Da sagte der König zu der Frau, geh in dein Haus, ich selbst werde deinen Wegen Befehl geben. Die Frau Esther, er sagte zum König, auf mir, mein Herr und König, und auf dem Haus meines Vaters wird nun die Schuld liegen, der König aber und sein Thron werden schuldlos sein. Das heißt, egal was du entscheidest, ich bin ja doch die Geschädigte. Du wirst sagen, wie du willst. Du kannst ja, also, man muss dazu sagen, egal wie er sich entscheidet, er muss sogenannte Rechtsgüter gegeneinander abwägen. Ja, das sind die kompliziertesten Rechtsfälle, wenn man verschiedene Rechtsgüter gegeneinander abwägen muss. Richtig ist, oder? Es stehen hier zwei Rechtsgüter gegeneinander. Richtig ist, dass der eine, der einen Menschen erschlägt, normalerweise mit seinem eigenen Leben bezahlen muss. Richtig ist aber auch, dass das der letzte und einzige Sohn ist. Hier sind auch keine Nachkommen mehr zu erwarten, weil sie schon verwitwet ist. Und das bedeutet, das ganze Geschlecht erlischt und ihr ganze Habe verfällt. Und als Witwe ist sie noch nicht mal mehr erbberechtigt. Das heißt, die wäre von dem Moment, wenn sie jetzt ihren Sohn tatsächlich umgebracht hätten, hätte sie auch noch vom Land weg müssen. Sie wäre nicht mal mehr für sich versorgt gewesen, versichert gewesen. Abwägung von Rechtsgütern. Da sagte der König, wer gegen dich redet, den bringt zu mir, er soll dich künftig nicht mehr anfassen. Das war zwar ein vorläufiges Urteil, aber das war schon ein Tendenzurteil. Das heißt, deine eigene Bitte erachte ich jetzt höher als das fiktive Rechtsgut des Getöteten, zumal es war ja ein Streit, es war ja nicht heimtückischer Mord, es war ja Unfall, Totschlag. Sie aber sagte, der König gedenke doch des Herrn deines Gottes, damit der Bluträcher nicht noch mehr Verderben anrichtet und man meinen Sohn nicht ausrottet. Und er sagte, so wahr der Herr lebt, wenn von den Haaren deines Sohnes eines auf die Erde fällt. Das heißt, die hat so weiter gehakt, dass er aus dem vorläufigen Urteil gleich ein endgültiges gemacht hat. Ja, erst habe ich gerade gesagt, wenn einer was gegen dich setzt, soll er selber zu mir kommen. Das war so eine Art vorläufiger Rechtsschutz. Und dann sagt er, also trink nochmal in ihnen, das sagt, begnadigt, um deinetwillen, dem passiert nichts. Und die Frau sagte, lass doch deine Magd ein Wort zu meinem Herrn, dem König, reden. Er sagte, rede. Da sagte die Frau, und warum beabsichtigst du so etwas gegen das Volk Gottes? Denn da der König dieses Wort geredet hat, ist er selber einem Schuldbeladenen gleich, in den der König den von ihm Verstoßenen nicht zurückkehren lässt. Denn sterben müssen wir und sind wie Wasser, das auf die Erde geschüttet wird und das man nicht wieder sammeln kann. Aber Gott will nicht das Leben wegnehmen, sondern hat die Absicht, dass der Verstoßene nicht auch von ihm wegverstoßen bleibt. Nun denn, dass ich gekommen bin, um dieses Wort zum König, meinem Herrn, zu reden, geschah, weil das Volk mich in Furcht versetzt hat. Da sagte sich deine Magd, ich will doch zum König reden, vielleicht wird der König das Wort seiner Sklavin tun. Denn der König wird darauf hören, um seine Sklavin aus der Faust des Mannes zu retten, der mich samt meinem Sohn aus dem Erbteil Gottes ausrotten will. Und deine Magd sagte sich, das Wort meines Herrn, des Königs, möge doch zur Beruhigung für mich sein. Denn wie der Engel Gottes ist mein Herr der König, um das Gute und das Böse anzuhören, und der Herr, dein Gott, sei mit dir. Was ist das? Was sagt sie ihm? Sie jubelt ihm ganz kurz unter, einen Vers lang, dass er doch jetzt einen Schuldspruch, also einen Begnadigungsspruch oder einen Rechtsspruch gefällt hat. Aber weil er selber sich nicht daran hält, ist er dann, praktisch macht er sich selber ja zum Übertreter. Und dann erzählt sie ihre Geschichte weiter. Da antwortete der König und sagte zu der Frau, verschweige mir doch ja nichts von dem, wonach ich dich jetzt fragen werde. Die Frau sagte, mein Herr, der König möge doch reden. Der König sagte, ist in all dem die Hand Hiobs mit dir? Da antwortete die Frau und sagte, so wahr deine Seele lebt, mein Herr und König, wenn jemand nach rechts oder nach links ausweichen kann, vor allem, was mein Herr, der König, redet. Ja, dein Knecht Hiob, er hat mir Befehl gegeben und er hat deiner Magd alle diese Worte in den Mund gelegt. Um der Sache ein anderes Gesicht zu geben, hat dein Knecht Hiob dieses Wort ausgemacht. Aber mein Herr ist weise gleich der Weisheit des Engels Gottes, dass er alles erkennt, was auf Erden geschieht. Und der König sagte zu Joab, da war er schon mit ihr fertig, siehe doch, ich tue diese deine Sache. So geh nun hin, lass den Jungen, den Absalom, zurückkehren. Da fiel Joab auf sein Angesicht zur Erde und warf sich nieder und segnete den König. Und Joab sagte, heute erkennt dein Knecht, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, mein Herr und König, der König das Wort seines Knechtes getan hat. Und Joab machte sich auf und ging nach Geshur und brachte Absalom nach Jerusalem zurück. Der König aber sagte, er soll mein Angesicht nicht sehen. Freispruch zweiter Ordnung. Er soll sich zu seinem Haus wenden, mein Angesicht soll er nicht sehen. Da wandte sich Absalom zu seinem Haus und das Angesicht des Königs sah er nicht. In ganz Israel aber gab es keinen Mann so schön wie Absalom und so sehr zu rühmen. Dann kommt das mit seinen Haaren. Und Absalom wohnte in Jerusalem zwei volle Jahre und hatte das Angesicht des Königs noch nicht gesehen. Da sandte Absalom zu Joab, um ihn zum König zu schicken, aber der wollte nicht zu ihm kommen. Und er sandte noch ein zweites Mal, aber er wollte wieder nicht kommen. Da sagt er zu seinen Knechten, seht, das Feld Joabs ist an meiner Seite, also an der Seite von meinem. Er hat dort Gerste, geht hin und steckt sie in Brand. Und die Knechte Absalom steckten das Feld in Brand. Da machte Joab sich auf und kam zu Absalom ins Haus und sagte zu ihm, warum haben deine Knechte das Feld, das mir wird in Brand gesteckt? Und Absalom sagte zu Joab, siehe, ich hatte zu dir geschickt und dir sagen lassen, komm her, ich will dich zum König senden, um ihm zu sagen, wozu bin ich von Geshur hergekommen? Besser wäre es für mich, ich wäre noch dort. Jetzt aber will ich das Angesicht des Königs sehen, und wenn es an mir eine Schuld gibt, dann soll er mich töten. Da begab sich Joab zum König und berichtete es ihm, und er rief Absalom. Der kam zum König, warf sich vor ihm nieder und fiel auf sein Angesicht zur Erde. Und der König küsste Absalom. Das erst war dann die Versöhnung. Und dann empört sich Absalom trotzdem. Diese zwei Jahre haben sein Herz verhärtet. Und da sind wir wieder an dem Punkt, den ich schon mal gesagt habe, Schweigen fliegt keine Löcher. Vorneweg hat David sich nicht mit Ruhm bekleckert, als er die Sache mit Amnon nicht aus dem Weg räumt. Und hinterher, als Absalom auf das Betreiben eines anderen endlich begnadigt wird, macht das noch schlimmer, dass er ihm weitergrollt. Verrückt. Aber so ist das mit solchen Inszenierungen, wenn sie nicht von Gott aus sind. Und da sind wir bei der dritten Form täuschend der Kommunikation, um etwas zu erreichen, in Klammern, was nicht von Gott ausgeht. Um etwas zu erreichen, was nicht von Gott ausgeht. Also was aus dem Herzen eines Menschen geht. Ich hatte ja gestern schon darauf hingewiesen, dass Joab ein überaus kluger Mann war. Hier wird es deutlich, wie klug der war. Der David mittels einer Geschichte überführt. Ich kann mir vorstellen, warum David da nicht scharf drauf war, sowas zu hören. Wer noch? Genau. Der Prophet Nathan kam nämlich zu ihm, der hat ihm auch eine Geschichte erzählt. Und deswegen meine ich es an der Stelle diese Sache ist nicht wirklich so gelaufen, wie alle sich das gehofft hatten. Es gibt ja noch diese berühmte Geschichte, dass der Prophet zu David gesandt wird mit dieser Geschichte, nachdem er Uriah hat umbringen lassen. Und er kommt und legt ihm ebenfalls einen Rechtsfall vor und sagt, da waren zwei Nachbarn, einer war ganz arm und hatte bloß ein einziges Schaf, das war ihm so wertvoll, das hat er sogar mit ins Bett genommen, um das nachts nicht zu verlieren. Und der Nachbar ist so reich, der hat einen ganze Herden und der kommt eines Tages, kriegt er unverhofft Besuch und geht und nimmt sich einfach das Schaf von dem Armen. Was ist zu tun? Und David rastet vollkommen aus und sagt, das ist ein Mann des Todes und er soll vielfältig erstatten. Und dann sagt er, du bist der Mann. Du hast alles, was Gott dir gegeben hat, also alles, was dein Herz begehrt, hat Gott dir gegeben. Du hast Frauen in Fülle, viel zu viele, und nimmst deinem Mitstreiter das Einzige, was er hat, seine Frau. Und bring sie noch um. Du bist der Mann des Todes. Also, er hat damit das Urteil gesprochen. Das ist deswegen heißt, richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet. Wir wissen oft nicht, was wir aussprechen über andere. Aber weil Gott ein gerechter Gott ist, muss dann der Spruch auf uns genau sein. Muss der Spruch, den wir über andere fällen, immer auf uns auch angewendet werden. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Haben wir ein barmherziges Urteil über andere, kann Gott mit uns barmherzig sein. Haben wir ein hartes Urteil, muss Gott auch hart zu uns sein. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Und deswegen, weil das auch noch ein völlig unmäßiges Urteil war, völlig am Gesetz vorbei, was wäre der richtige Urteilsspruch gewesen? Genau. Wenn jemand einen anderen was weggenommen hat, muss es erstatten, plus 20%. Etwas mehr als der heutige Zinssatz. Da werden nur 4% erstattet. Ich halte 20 für absolut angemessen. In solchen Fällen. Aber er hatte gesagt 400% und das ist völlig überzogen. Vierfältig erstatten. Was soll das? Wollte er den emotionalen Schaden gleich noch mit gut machen? Das ist nämlich auch wichtig, ihr Lieben. Auch so ist Recht zu verstehen. Es wird immer nur der tatsächliche Schaden erstattet, nicht der emotionale, nicht das, ich sag mal, nicht das, was ich, wer weiß, wie hoch achte, sondern nur, was es wirklich so viel wert ist. Und das darf diese Geschichte, weil sie so traulich ist, so treuherzig, so, naja, so eine niedliche Geschichte ist, dass er dann so ein emotionales Urteil fällt, und er soll vierfach erstatten. Das ist kein Recht. Aber dort hat er sich in seinen eigenen Worten gefangen und der Prophet sagt, du bist der Mann. Er hatte sich gerade selber das Urteil gesprochen, ein Mann des Todes und soll vierfältig erstatten. Und er sagt, ich habe gesündigt und sofort kommt die Begnadigung, du wirst nicht sterben. Aber weil du den Namen Gottes verlästert hast und hast vor aller Welt praktisch dein Amt in Dreck gezogen, wird das Schwert nicht weichen von dir und deinem Hause bis in Ewigkeit. Und das Urteil des vierfältigen Erstattens fällt auf ihn. Und Amnon war der erste von den vier Söhnen. Nee, der erste war dieses Kind der Unzucht mit Bathseba. Das ist das erste, was stirbt. Das zweite ist Amnon. Das dritte ist Absalom. Und der vierte ist der von Salomo dann umgebracht wird, von dem ich gestern schon gesagt hatte. Auch mit A, ich habe es schon wieder vergessen. Gestern hatten wir darüber gesprochen. Also, dieses Urteil bleibt auf ihm. Und zwar wegen des Mordes. Nicht wegen des Ehebruchs, sondern weil er einen Unschuldigen ermordet hat. Auch wenn er sich eines anderen bedient. Und von daher ist das symbolisch, weißt du, dass Amnon wiederum von anderen, also Absalom bedient sich auch anderer. Der zieht das alles hoch. Und der macht das auch später mit dem Ehebruch dazu. Also so wie David nicht Uriah persönlich umgebracht hat, sondern hat sich anderer bedient, so